Morgen. Talita Kum, erwecke, was in dir schläft. Die Story wirst du wahrscheinlich kennen. Sie ist berichtet von Markus und finden wir im Markus-Evangelium. Und vielleicht hast du gedacht, naja, bisher fiel mir nichts Gescheites dazu ein. Ich möchte dich einladen dazu, heute mal den ein oder anderen Gedanken nachzudenken. Ich lese die Story mal vor. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging mit ihm. Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus hörte nicht auf das, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihm: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn. Und er trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita Kum. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte: Sie sollten ihr zu essen geben. Jo. Ich finde, die Geschichte mutet irgendwie fremd an. Sie ist anders als die gewohnte Krankenheilung. Hier geht es um Totenauferweckung, oder soll ich besser sagen, Erweckung. Kranke und Krankheiten, das kann geheilt werden, da haben wir Erfahrung. Jeder ist mal krank geworden und ist wieder gesund. Aber der Tod ist eine feste Grenze und vermutlich ist es der Grund, weshalb nur wenige Menschen Totenauferweckung als Hobby haben, vermute ich mal. Warum Markus uns diesen Bericht überhaupt übermittelt, darüber können wir ja nur Vermutungen anstellen. Vielleicht, aber nur vielleicht, wollte er seinen Lesern die uneingeschränkte Vollmacht und Macht des Messias vor Augen führen. Aber vielleicht liegt der Grund auch tiefer. Denn dieser Bericht ist sehr wohl auch eine Metapher, ein Sinnbild für unser eigenes Leben. Und genau deshalb, meine ich, hat dieser Bericht auch noch nach 2000 Jahren seine Aussagekraft überhaupt nicht verloren. Uns wird berichtet, dass ein Mann mit Namen Jairus zu Jesus kommt und er ist in einer verzweifelten Situation, denn seine Tochter ist todkrank. Sie wird sterben. Und seine letzte Hoffnung ist Jesus. Darauf richtet sich jetzt seine ganze Hoffnung. Der Kontakt zu Jesus ist für ihn nicht ganz ungefährlich. Er ist Synagogenvorsteher, sowas Ähnliches wie ein Gemeindeleiter. Und in seinen gesellschaftlichen Kreisen ist die messianische Identität Jesu nicht unumstritten. Das heißt, er kann eine ganze Menge Ärger kriegen, wenn er sich auf Jesus einlässt, möglicherweise sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und wenn Menschen in seiner Position sich darauf einlassen und Jesus als letzte Instanz anerkennen, dann merken wir vielleicht, in welcher verzweifelten Situation dieser Mann war. Jesus lässt sich auf diese Bitte ein und er geht mit ihm und begleitet ihn in sein Haus. Und auf dem Weg dorthin, man könnte sagen auf den letzten Metern vor dem Ziel, verstirbt die Tochter. Kurz davor. Versetzen wir uns einmal in die Situation dieses Mannes. Spüren wir einmal die Angst, die dieser Mann vor dem Tod seiner Tochter hat. Er liebt dieses Kind. Er will nicht, dass sie stirbt. Da ist aber auch der innere Kampf mit sich selber. Soll er alles, was er hat, auf eine Karte setzen, damit seine Tochter lebt? Er besiegt seinen Zweifel und auch seine Eitelkeit. Er geht zu Jesus und Jesus sagt, okay, ich komme. Und in dem Moment, glaube ich, ganz sicher, wird in ihm eine gewaltige Hoffnung explosionsartig sich entfalten. Und dann kommt diese Nachricht, deine Tochter ist tot. Der Mann wird innerlich wahrscheinlich zusammengebrochen sein. Er steht da, kann nicht mehr sprechen. Er ist regungslos, er ist in einer Schockstarre. Und hier kommen wir an einen bemerkenswerten Punkt unseres Berichtes, der uns vielleicht zum ersten Punkt führt, der uns nachdenklich machen kann. Denn auf diese erschütternde Nachricht vom Tod des Kindes, was macht Jesus da? Hat er da ein Wort der Ermutigung oder des Trostes? Oder geht er zu ihm hin und sagt, hey Jairus, pass auf, keine Panik, ich mache deine Tochter wieder gesund und sie wird wieder leben. Das sagt er ja alles gar nicht. Was sagt er in dieser Situation, das ist nicht wie hier im Gottesdienst, in dieser Stresssituation, sagt er, hör genau zu, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur? Was soll dieser Mann denn noch glauben? Seine Tochter ist tot, Mann. Game over, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr zum Glauben. Und deswegen wäre es gut, an diesem Moment einen klitzekleinen Moment stehen zu bleiben. Wie hätten wir beide reagiert auf die Nachricht, dass unser Kind, unsere Frau oder unser Ehemann oder ein Mensch, den wir lieben, verstorben ist? Wie hätten wir reagiert? Wo wir doch jeden Tag Jesus angefleht haben, dass dieser liebe Mensch gesund wird. Wir haben jeden Tag Jesus darum gebeten, dass Heilung eintritt. Und jetzt ist sie oder er tot. Wie hätten wir reagiert? Klingt da nicht dieses Wort Glaube nur ziemlich hohl? Aber genau das ist doch die entscheidende Frage, woran glauben wir? Allein die Frage offenbart unsere Intention. Glaubte Jairus an die Heilung durch Jesus oder glaubte er an den Messias? Was glauben wir? Wer ist Jesus für uns? Denn es ist ein qualitativer Unterschied, ob ich ergebnisorientiert bete oder den Messias ergebnisoffen anbete. In der Reflexion unserer Gebete offenbart sich unser Gottesbild. Jairus und Jesus setzen ihren Weg fort und kommen zum Ort des Geschehens, Sie erreichen Jairus Haus und treffen auf die trauernde Hausgemeinschaft. Da ist die Mutter, die bitterlich weint, weil ihre Tochter tot ist. Da sind die Nachbarn und die Verwandten, die das Kind kannten und die einen tiefen Schmerz in sich empfinden und weinen. Und dann kommt Jesus und sagt wieder etwas total Seltsames. Er sagt, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Wie mag dieser Satz auf die Anwesenden gewirkt haben? Ist das pietätlos? Ist das peinlich? Und vielleicht ist da einer, der gedacht hat, du Jesus, ich glaube, du nimmst auch nicht alle Stangen mit, wenn du zelten gehst, oder? Mann, die ist tot, da ist nichts mehr. Aber Jesus meint es ernst. Er nimmt seine Jünger und die Eltern und geht in das Zimmer und dann liegt sie, die Tote oder soll ich besser sagen, die Schlafende. Und nun möchte ich dich einladen, dich einmal in diese Rolle des Mädchens zu versetzen. Nicht ganz einfach, aber vielleicht versuchst du es mal. Was ist der Unterschied zwischen Schlafen und Tod? Da liegt das Mädchen da, regungslos in ihrem Bett. Stell es dir vor. Schlafend oder tot? Was ist der Unterschied? Nun, der eigentliche Unterschied besteht ja darin, dass der Schlafende, obwohl es ähnlich wie den Tod aussieht, nicht mitbekommt, was um ihn herum geschieht. Sie oder er merkt überhaupt nicht, dass fünf Personen um ihn herumstehen oder um dieses Mädchen herumstehen. Das Mädchen weiß nichts davon, dass im Nebenraum die Menschen weinen um sie. Und nun versetzt dich in ihre Rolle. Wir liegen da in diesem Bett, du und ich. Wir schlafen, wir leben, aber wir schlafen und kriegen nicht mit, was um uns herum geschieht. Die Schlafenden finden wir sinnbildlich an verschiedenen Stellen in der Bibel, beispielsweise im Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und mit dem Schlafen ist nicht das physische Schlafen gemeint, sondern mit dem Schlafen wird sinnbildlich ein Zustand beschrieben. Ein Zustand, in dem ich äußere Wirklichkeitszusammenhänge nicht erkenne und nicht mitbekomme. Man kann es sich denken, als wäre ich in einer Blase, die mich umgibt und die mich von anderen Wirklichkeiten hermetisch abschirmt. Und es fühlt sich an, als wäre ich in dieser Blase gefangen und es gibt keinen drinnen. Das ist Schlafen. Christopher Clark hat 2015 ein bemerkenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Die Schlafwandler. Vielleicht hat der eine oder andere das gelesen. Er beschreibt minutiös die Weltbilder, die Meinungen und Überzeugungen in den europäischen Metropolen am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Zementierte Weltbilder, Eitelkeiten, Vorurteile und Hass führen dazu, dass die europäischen Staaten in eines der schrecklichsten historischen Kriegsgeschehen hineintaumeln. Die Schlafwandler. Und ganz ehrlich, ich habe das dumpfe Gefühl, dass sich da an der ukrainischen Grenze sowas Ähnliches abspielt. Und wir können nur darum beten, dass ein Herr Putin und ein Herr Stoltenberg aus ihren Blasen herauskommen. Offensichtlich leben wir alle, und da gibt es keinen Unterschied, in diesen Subjektivitäten, in unseren eigenen Weltbildern, in unseren eigenen Meinungen. Und dieses Phänomen ist in der Psychologie sehr intensiv durchforscht worden. Da gibt es etliche Studien zu, mit super interessanten Ergebnissen. Da gibt es auch ein Fachwort für. Das Ganze läuft unter dem Thema Confirmation Bias oder zu Deutsch der Bestätigungsfehler. Wir alle unterliegen einem Bestätigungsfehler. Hör auf. In einer Studie hat man Probanden Briefe vorgelegt, die Menschen vor ihrem Selbstmord geschrieben haben sollen. Und diese Briefe enthielten auf der einen Seite echte Auszüge aus diesen Abschiedsbriefen und auf der anderen Seite auch Fakes, also Fälschungen. Und dann teilte man die Probanden in zwei Gruppen ein. Die eine, also sie sollten dann entscheiden, welche Briefe echt und welche gefälscht wären. Das sollten sie entscheiden. Und in der ersten Gruppe hat man den Probanden immer wieder erzählt, hey, du liegst mit deiner Entscheidung komplett richtig. Du scheinst ein echter Pro zu sein. Super, du machst das gut. Und in der zweiten Gruppe hat man den Leuten gesagt, nee, du liegst immer daneben. Immer daneben. So, dann war diese Studienphase vorbei. Dann ist man hingegangen und gesagt, Edgy Badgy war alles nur ein Trick, also war alles nur gefaked. Es war alles nur inszeniert. Und jetzt kommt's, pass auf. Dann hat man die Probanden gebeten, einmal selbst einzuschätzen, wie gut sie wären, also in diesem Test oder waren, mit der Einschätzung, ob echt oder falsch. Diejenigen, die man vorgegaukelt hat, sie wären echte Pros, also richtig gut, die haben sich überdurchschnittlich gut eingeschätzt. Denen, denen man vorgegaukelt hat, sie wären immer, hätten immer falsch gelegen, haben sich unterdurchschnittlich eingeschätzt. Das Ergebnis dieser Studie macht eins deutlich. Wenn wir uns erstmal einen Eindruck oder eine Meinung gebildet haben, dann halten wir an diesem Eindruck fest, auch wenn sich im Nachhinein feststellt, dass dieser Eindruck und diese Meinung falsch ist. Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, beschreibt die Tatsache, dass wir Informationen, die unser eigenes Weltbild stützen, prinzipiell als glaubwürdig und relevant betrachten. Während wir Informationen, die unser Weltbild, die nicht in unser Weltbild passen, ignorieren, als Unsinn qualifizieren oder als falsch einschätzen. Informationen, die unserer Meinung widersprechen, führen nicht automatisch dazu, dass wir unsere Meinung überprüfen, sondern sie führen in der Regel dazu, dass wir unsere Meinung verhärten. Beispiel. Ich bekam neulich eine Nachricht von einem Bekannten. Es ginge ihm gut und der Herr hätte ihn gesegnet. Er hätte eine schwere Zeit durchlitten. Auf. Seine Ehe ist gescheitert. Auf der Arbeitsstelle hat er Probleme gekriegt mit den Kollegen und Kolleginnen und wurde gemobbt und musste seinen Job verlassen. Sein bester Freund hat ihn verlassen. Aber der Herr hat ihn gesegnet, hat ihn geführt und es geht ihm gut. Er wäre auf dem richtigen Weg. Das ist ein klassischer Fall von Confirmation Bias. Könnte es sein, nur rein hypothetisch, dass das Problem nicht bei den Leuten, bei den anderen war, sondern dass das Problem bei meinem Bekannten liegt, nur mal so als Idee, was man mal überdenken könnte, was er aber nicht macht, der bleibt in seiner Blase. Anderes Beispiel. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Ein Auszug aus Psalm 1. Schreibt mir eine gute Bekannte, es ginge ihr nicht gut und sie fühle sich wie ein verdorrter Baum. Das war ihre Meinung. Das war ihr Weltbild. Ich bin ein verdorrter Baum. Und nun werden Informationen gesucht, jetzt werden sie gesucht, die die eigene Meinung stützen. Ich bin ein verdorrter Baum, deshalb bin ich nicht am nahen Wasser, deshalb ist der Heilige Geist weg, ich kann nichts machen. Klassischer Ball von Confirmation Bias. Nochmal zur Erinnerung. Das Erlösungswerk Jesu Christi kriegst du nicht kaputt. Das ist unkaputtbar. Der Heilige Geist ist nicht einfach weg. Niemand kriegt das Erlösungswerk Jesu Christi kaputt. Gnade kann man sich nicht verdienen, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Was manche Leute uns so als geistlich verkaufen und sich möglicherweise auch geistlich fühlen, hat mit Geistlichkeit in der Regel fast nichts zu tun. Schau mal genau hin. An dieser Stelle könnten wir ja nun alle deprimiert verzweifeln, oder? Irgendwie scheint es aus dieser Blase kein Entrinnen zu geben. Es steht diese Frage doch im Raum. Aber zum Glück ist unser Text noch nicht zu Ende. Denn Markus berichtet uns jetzt drei wesentliche Dinge, die Jesus tut. Drei wesentliche Dinge. Was macht er? Er spricht das Mädchen an, er nimmt ihre Hand und er sagt, man soll ihr zu essen geben. Und diese drei Dinge gucken wir uns jetzt mal an. Wenn wir den Schlafenden als Menschen beschreiben, der in einer Blase lebt, in seiner eigenen Subjektivität, in seinem eigenen Weltbild, in seinen eigenen Meinungen und in seinen eigenen Hypotheken, dann ist die Ansprache Jesu, steh auf, nichts anderes als die Aufforderung, die Blase zu verlassen. Aus der eigenen Subjektivität herauszutreten, sich der Wirklichkeit zuzuwenden, die Hinwendung zu dem mir Fremden. Ich drücke das mal anders aus. Es ist die Fähigkeit, sich selbst und seine Umwelt selbstkritisch zu betrachten. Die eigene Meinung und die eigene Überzeugung und auch die eigene Tradition, und davon haben wir viel, einmal kritisch zu hinterfragen, ist der erste Schritt. Das heißt aber nicht, liebe Geschwister, dass wir alles über Bord werfen müssen. Denn wir werden in diesem Prozess sicherlich auch zu Wahrheiten zurückfinden. Aber auf dieser Reise werden wir dann diese Wahrheit vielfältiger sehen, unter ganz anderen Aspekten und das große Ganze besser verstehen. Vielleicht entdecken wir aber auch die eine oder andere, ich sag mal, den einen oder anderen Denkfehler, dass wir Haltungen überdenken und korrigieren. Nun hätte Jesus ja das Mädchen einfach ansprechen können. Können wir uns ja vorstellen. Der steht am Pfosten und sagt, pass mal auf, Talita, komm, ich hab's ein bisschen eilig, habe ich noch mit dem Kumpel auf eine Pizza verabredet. Komm, ich hab's ein bisschen eilig. Macht er aber nicht. Er geht in dieses Zimmer und spricht dieses Mädchen an. Er legt ihr auch nicht die Hände auf. Das hatte Jairus ja erbeten. Er nimmt das Mädchen an die Hand. Ja, er nimmt sie an die Hand und führt sie geradezu aus dem Schlaf heraus. Die Hand eines Menschen zu ergreifen, hat eine starke Symbolwirkung. Es signalisiert Verbundenheit. Und in der Tat bedarf es einer inneren, tiefen Berührung zwischen Jesus und einem Menschen, damit es gelingt, die eigene Blase, das eigene selbstgezimmerte Weltbild und vielleicht auch das selbstgezimmerte Gottesbild, ich erweitere das mal ein bisschen, die eigenen Hypothesen über die eine oder andere theologische Wahrheit einfach zu verlassen. Jesus muss uns berühren, uns an die Hand nehmen. Erst dadurch werden wir befähigt, unsere meist durch jahrzehntelange Bestätigung aufgebauten Weltbilder verlassen und zu erweitern. Es kann durchaus sein, dass diese Berührung, diese Erleuchtung, diese Erweckung oder wie wir das immer nennen wollen, plötzlich geschieht. Es kann aber auch sein, liebe Geschwister, dass wir mehr Zeit brauchen. Das ist durchaus okay. Mehr Zeit brauchen, um die Festungsmauern unserer eigenen Überzeugung zu überwinden. Dazu schreibt Paulus den Korinthern: Natürlich bin ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Es ist eine interessante Übung, diesen Vers zunächst auf sich selber anzuwenden und selber mal zu buchstabieren, anstatt gleich es auf den Mitmenschen zu übertragen, der unverschämterweise eine andere Meinung hat als ich. Es geht darum, sich durch Gottes Handeln berühren zu lassen und die eigene Subjektivität zu erweitern. Und eine weitere wichtige Richtung zeigt Jesus in seiner letzten Aussage auf. Er sagt: Gebt ihr zu essen. Wir wissen nicht, in welcher Situation dieses Mädchen war, wie lange es schon krank war und wie ihre körperliche Verfassung war. Aber es geht, wenn wir in unserem Bild bleiben, um Nahrungsaufnahme. Von außen etwas aufnehmen. Und so passt diese Aussage in unsere Metapher. Jesus fordert uns tatsächlich auf, etwas von außen in uns aufzunehmen. Die Nahrungsaufnahme ist ein existenzieller Bestandteil unseres Lebens. Nahrung hält am Leben. Ohne Nahrung verhungern wir. Was für unseren physischen Umstände gilt, gilt in gleicher Weise für unser Intellekt und für unsere Spiritualität. Die intellektuelle Auseinandersetzung mit unserer Umwelt in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ist genauso wichtig wie das Einüben einer spirituellen Haltung. Sich immer wieder dem Heiligen Geist ausliefern und die Bibel zu lesen, auch manchmal eben unter anderen Aspekten, mit völlig anderen Augen, das erweitert unseren Horizont. Und dabei ist es wichtig, diese beiden Lebensbereiche, also die intellektuelle Auseinandersetzung und unsere spirituelle Haltung miteinander zu verbinden. Koppeln wir beide Lebensbereiche voneinander ab, verliert Kirche ihre gesellschaftliche Systemrelevanz. Uns fehlt entweder die spirituelle Kraft oder wir sind verschrobene Heilige, die sich hinter den Mauern ihrer Kirche verschanzen. Fassen wir einmal zusammen. Was können wir tun? Und an dieser Stelle möchte ich Bundeskanzler Olaf Scholz zu Wort kommen lassen. Und ich denke, ihr nehmt mir das als Freidemokrat mal ab, dass ich keine Werbung für die SPD mache. Aber was Olaf Scholz am 8.12.2021 in seinem ersten Interview als Bundeskanzler mit dem Weltchefredakteur Jan-Philipp Burgard gesagt hat, hat mich mächtig beeindruckt. Ich lese euch das mal vor. Diese Welt wird ohnehin multipolar sein. Und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass es eine Zusammenarbeit gibt. Wir wissen, dass wir da mit Partnern zu tun haben, mit Ländern zu tun haben, die ganz andere Vorstellungen haben, zum Beispiel von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als wir. Da sind wir kritisch, sagt Olaf. Da sind wir kritisch, aber zugleich müssen wir die Zusammenarbeit und das Miteinander in der Welt organisieren. Das fand ich zutiefst beeindruckend. Denn er spiegelt eine Haltung wider, mit der es gelingt, eine Blase zu überwinden. Auch wir haben doch zum Teil unterschiedliche Meinungen. Das ist doch auch erstmal okay. Und dennoch wäre es toll, wenn wir die Zusammenarbeit organisieren, das Zusammenleben organisieren, wenn wir miteinander eine Richtung einschlagen. Respekt vor der anderen Meinung. Demut als eine selbstkritische Haltung. Die Bereitschaft, sich auch mit Meinungen und Informationen auseinanderzusetzen, die gegen meine Überzeugung und Meinung sprechen. Und die Offenheit als vierten Punkt, sich von Gottes Gegenwart und seinem Handeln immer wieder neu berühren zu lassen, befähigen uns, unsere eigenen Weltbilder zu überwinden und sich der Wirklichkeit zu stellen. Für das Wachstum unserer Gemeinde, liebe Geschwister, ist dieser Punkt ausschlaggebend, und zwar für die nächsten Jahre. Ich habe den Eindruck, dass sich momentan ein Zeitfenster öffnet. Ein Zeitfenster, in dem wir unsere Gemeindeentwicklung maßgeblich verändern und nach vorne bringen können. Ich sehe, dass sich momentan eine sehr kompetente Gemeindeleitung formiert. Da ist sowohl die theologische Kompetenz als auch die Führungskompetenz. Und liebe Geschwister, wir haben alle Freiheiten, unsere Gottesdienste, unsere Zusammenkünfte, unsere diakonischen Aktionen zu gestalten. Und in jedem Fall dürfen wir uns eines sicher sein: Jesus nimmt uns an die Hand und ruft uns zu, steh auf.